Crime Special.
Herzlich willkommen bei den Fällen der Woche hier auf OE24 TV an diesem heißen Sommertag und herzlich willkommen bei mir im Studio die Rechtsanwältin Astrid Wagner. Schön, dass Sie da sind, Frau Wagner.
Grüß Gott.
Und Rechtsanwalt Michael Dorsch. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Wir haben wieder einige spannende Fälle hier auf dem Tapet zu besprechen und da starten wir mit dem Mann, der sein eigenes Haus in die Luft gesprengt haben soll. Also er hat sich in die Luft gesprengt, aber er hat eben eine Gasexplosion, sagen wir mal, ermöglicht. Ja, und das Ganze hat sich zuletzt eben zugespitzt aufgrund eines Streits in dieser Familie mit seinem Stiefsohn. Da gab es immer wieder Streitereien und dem 93-Jährigen scheint dann der Kragen geplatzt zu sein. Und er hat eben diese Explosion zustande kommen lassen, wie auch immer er das gemacht hat. Es war eine Gasexplosion. Frau Wagner, eine solche Reaktion, dass jemand aufgrund von Streitereien dann zu einem solchen Schritt greift. Es wurden ja 9 Menschen da verletzt im Zuge dieser Explosion. Zum Glück gab es keine Todesopfer.
Ja, also nicht einmal, man kann jetzt nicht hier vorgreifen, nicht, weil es ist Gegenstand von Ermittlungen. Den Medien habe ich entnommen, dass es eben eine ausgelöste Explosion sein soll, genau. Eine ausgelöste Gasexplosion. Ich muss dazu sagen, ich wohne sogar in der Nähe, bin aber nicht aufgewacht, ja, obwohl es relativ nah eben ist. Nicht? Aber ich kann nur sagen, natürlich diese Familienstreitigkeiten, nicht, die sich da so aufbauschen und es eben dann wirklich zu unfassbaren Eskalationen kommt, das ist uns Anwälten ja nicht fremd. Ja. Aber wie gesagt, es ist Spekulation. Ich kenne ja nur die Darstellung eben des Anwaltes, des Stiefsohnes. Da gibt es eben hier, hat es angeblich einen jahrelangen Rechtsstreit gegeben. Es soll auch einen Räumungstitel schon gegeben haben. Aber wie gesagt, letztlich kann man nur mutmaßen, nach den mir vorliegenden Informationen ist ja der Betreffende, der Tatverdächtige bis heute nicht ansprechbar. Er ist ja auch schwerstens verletzt worden. Man weiß ja auch gar nicht, ob er überhaupt jemals verhandlungsfähig sein wird.
Gell? Er liegt im Koma ja weiterhin.
So ist es. Strafrechtlich ist es die vorsätzliche Gemeingefährdung, ist bis zu 10 Jahren, also ist relativ harter Straftatbestand. Und ja, wir wissen nicht, ob seine Psyche von den 93 Jahren, das kann man alles nicht sagen.
Ob er das überhaupt bedacht hat, nicht? Oder ob er nur gedacht hat, er wird sich jetzt selber sozusagen ins Jenseits befördern und das Haus gleich mit, das weiß man nicht. Ob der so weit gedacht hat mit 93, ist halt fraglich.
Gell? Aber was man sehen kann, es ist offensichtlich auch sehr viel Emotionen darin gewesen, weil sonst jagt man sein Haus nicht in die Luft, wo man gelebt hat. Das ist das Problem. Und ich glaube, es gibt sehr viele Fälle, gerade diese Woche, wo offensichtlich die Leute ihre Emotionen nicht im Griff haben. Und das ist das Problem der heutigen Zeit.
Ja, wir sind doch Menschen und Menschen sind eben emotionsgesteuert und im Grunde genommen sind ja die meisten Straftaten auf so etwas zurückzuführen.
Natürlich, spielen immer viele Emotionen die Rolle. Aber man kann schon beobachten, dass der Druck auf die Gesellschaft in den letzten Jahren, spätestens Corona, aber auch schon zuvor sehr, sehr zugenommen hat.
Das ist richtig.
Ja. Also es ist wirklich so, auch jetzt so die Alltagsklienten. Ja? Ja. Also man kann wirklich sagen, jeder Zweite hat massive psychische Probleme. Also es lastet ein enormer Druck auf die
Menschen. Und andere Meinungen werden nicht mehr toleriert in allen Bereichen des Lebens. Das muss man halt sagen. Man sieht es ja in den sozialen Medien, die ich immer als asoziale Medien bezeichne.
Ja. Jetzt wird es auch wieder Hasspostings geben.
Das sind wir schon gewohnt.
Also, wie gesagt, aber wenn jetzt bewiesen werden könnte, dass er das tatsächlich eben absichtlich gemacht hat, dann würde eben diese.
Was dieser Straftatbestand, der vorsätzlichen Gemeingefährdung, eine Rolle spielt. Nur ob ein 93er noch haftfähig ist, das spielt eine
erstens
andere Frage.
Zweitens, ob er die Tragweite erfasst hat. Also es müsste ja psychiatrisches Gutachten auf jeden Fall.
Das kann man jetzt noch nicht sagen. Also ich glaube, normal ist es nicht, dass man sich selbst mit einem eigenen Haus in die Luft sprengt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Weil traurig, wenn es die Normalität entsprechen würde.
Weil kein Psychiater dazu.
Genau, so ist es richtig.
Es war ja aber wirklich so, dass es eben immer wieder Streitereien gab, die wurden dann beim Anwalt weiter besprochen oder gelöst. Und das Haus hatte der Stiefsohn des Verdächtigen eben einst von seiner Mutter geschenkt
bekommen. Ja, und er hatte das Wohnrecht und hatte, glaube ich, die Auflage, das Haus instand zu halten. Und das hat er, wie so ein 93-Jähriger, das Haus instand zu halten, ist ja auch eine Frage, wie das funktionieren sollte. Genau.
Ja, wohl, es gibt 93-Jährige, die sind gut benannt, auch geistig, also es muss nicht sein. Ja.
Na gut, man soll sich zumindest helfen lassen, das ist das Problem. Nicht?
Und das ist dann schwierig, auch für ältere Menschen, dass sie sich helfen lassen wollen.
Der Tod, aber etwas anderes. Interesse sehr richtig. Oft, wie du weißt, ja, ja. Nämlich einen Erwachsenenvertreter. Ja.
Ne? Vor dem haben die meisten
wieder.
Angst.
Ja, jetzt habe ich gerade so einen Fall wieder. Ne? Das ist eine ältere Dame, 86, und gibt halt ganz gern Geld halt mehr aus für eben eine Dame, die sich ein bisschen kümmert um sie und macht sie halt größere Geschenke. Na, die Bank hat sofort alarmiert das Gericht und jetzt gibt es schon ein psychiatrisches Gutachten und es droht bereits die Erwachsenenvertretung. Mhm. Also da frage ich mich schon, ich meine, mit 86, wenn man gut beieinander ist, ja, warum soll ich nicht dann Geld ausgeben dürfen?
Ja, vielleicht hat sie keine Verwandten und möchte generell trotzdem anderen Menschen was Gutes tun.
Ja. Also wie gesagt, das ist schon so etwas, was viel, wo viele...
Oder vielleicht haben die Verwandten Angst gehabt, vielleicht einmal zu wenig zu bekommen. Kann
ja,
auch
natürlich.
Sein.
Ja, das ist aber Hintergrund. Aber da war es sogar interessant.
Das ist leider auch möglich.
Die Bank sogar, ja. Also das habe ich ja überhaupt sehr eigenartig gefunden, dass die Bank selber zum Gericht geht, ja, dass da irgendwelche nicht so wohlmeinenden Verwandten oft dahinter sind, das weiß man schon.
Die Bank muss das ja von irgendwo her gesteckt
bekommen. Nein, die Bank hat die Kontoauszüge gesehen, hat gesagt, das gibt so viel Geld aus, das ist viel zu viel für die Dame, dabei ist sie wohlhabend. Mhm. Die hat ein Haus natürlich und hat eine schöne Pension und jetzt gibt es halt das Geld aus.
Obwohl es manchmal ganz gut ist, wenn Bankbeamte nachfragen, damit man schaut, wo das Geld ausgegeben wird, so ist es nicht. Weil also gerade ältere Menschen sind oft mit dem Enkeltrick und dergleichen schon oft in die Bedulle. Ja, aber auch
natürlich,
sowas. Ja. Also da sind wir froh, dass es hellhörige Bankangestellte gibt.
Du verteidigst es.
Gut.
Es hat alles zwei Seiten.
Kommen wir vielleicht zu einem anderen Fall. Da geht es ebenfalls eben auch um eine ältere Dame. Sie war eine bekannte Influencerin im LGBTQ-Bereich, hatte 12.000 Follower auf TikTok und diese 70-jährige Dame wurde kürzlich in ihrer wunderschönen Wohnung am Wiener Naschmarkt, also nicht weit von hier, tot aufgefunden.
Was mich gewundert hat, dass das nicht unter Femizid läuft, weil das war ein Femizid, das muss man auch so sagen. Sie hat sich, glaube ich, mit 62 umoperieren lassen. Vom Femizid war aber in den Medien nicht die Rede. Mhm. Sie hat ein trauriges Schicksal gehabt, muss man wirklich sagen. Sie hat erst jetzt leben können, offensichtlich, wie sie leben wollte. Sie hat auch eine Biografie geschrieben, die war sehr interessant zu lesen. Und ja, sie hat interessanterweise in der Biografie steht drin, ich habe es mir auch angeschaut, steht drin, dass sie nie alt werden wollte, weil sie ein Altersheim sozusagen gepflegt hat, die Menschen. Und sie hat gesagt, sie will selber nicht alt werden. Aber so auf tragische Weise hat sich jetzt quasi ihr Wunsch erfüllt. Dass das wahrscheinlich ein Effekt hat, ist mit so vielen Messerstichen, glaube ich. Astrid, wirst du wahrscheinlich zustimmen?
Ich wusste das nicht. Ja. Also es sind tatsächlich so viele Messerstiche. Ja, das spricht dann eher für eine Beziehungstat, für einen Femizid eben und nicht für einen
geplanten Mord, genau so ist es.
So ist es. Also da ist irgendetwas aus dem Ruder geraten und ich glaube, sie spricht ja in irgendeinem TikTok-Video, das habe ich wieder erfahren, über eine komplizierte Beziehung jetzt und sie hofft, dass das sich alles wieder einrenken wird und sie liebt diesen Menschen eben sehr, aber sie kann nicht damit an die Öffentlichkeit zu sehr gehen. Ja. Also ein bisschen geheimnisvoll. Und das hat sie wenige Tage oder überhaupt, glaube ich, nur zwei Tage vor diesen Geschehnissen aufgenommen.
Ja, richtig. Ja. Also doppelt tragisch.
Ja, und jetzt ist sie, wie gesagt, in Nizza eben verhaftet worden.
Wie gesagt, ob der das ist, wissen wir alle nicht. Das ist also
alle. Angeblich ist es ein
Boxer. Ein 24-jähriger Boxer.
Mann eben, ja. Aber wie gesagt, es wird jetzt... Das kann jetzt entweder relativ schnell gehen, diese Auslieferung. Natürlich will Österreich die Auslieferung. Es gibt entsprechende Abkommen mit Frankreich oder allgemein den europäischen
Ländern. Ja, mit den EU-Haftbefehlen ist überhaupt kein Problem. Man kann nichts machen. Ja.
Und es ist so, wenn er sich freiwillig eben ausliefern lässt, dann geht es relativ flott. Wenn er das aber nicht will, wenn er eben nicht freiwillig dem zustimmt, einer vereinfachten Auslieferung, dann wird es halt ein paar Wochen
dauern. Es kann nur verzögern.
Aber es kann letztlich nur verzögern, richtig. Ja. Das sind also relativ komplexe.
Genau, also wenn jetzt die österreichischen Behörden sagen, wir wollen ihn hier
sagen
haben,
Sie
um
ja,
ihn
ne?
zu befragen,
ja,
weil er ist
verdächtigt. Ja, zuständig. Genau. Nicht, das wäre ja hier in Österreich abzuhören. Es wäre nur, wenn er zum Beispiel ein französischer Staatsbürger wäre, dann würde Frankreich beispielsweise nicht ausliefern.
Natürlich,
wenn er das nicht will, dann müssten sie aber in Frankreich dann ein Verfahren führen. Ja. Da hat es ja so einen Fall auch gegeben mit russischen Tätern. Das war, glaube ich, der Anwaltskollege. Da ist ein Anwalt ermordet worden und das ist dann in Russland verhandelt worden. Weil die wollten dann nicht nach Österreich ausgeliefert werden. Also es sind relativ komplexe Bestimmungen. Die eigenen Staatsbürger werden grundsätzlich nicht ausgeliefert.
Zum Beispiel, wenn wir die Wirecard haben, der aktuell voll in Deutschland, wenn der hierher gewesen wäre in Österreich, also Österreich wäre nie ausgeliefert worden, wäre wahrscheinlich nie im Gefängnis gesessen und hätte Österreich das Verfahren von Deutschland herziehen müssen. Und das hätte wahrscheinlich Jahrzehnte gedauert.
Mhm. Aber jetzt sitzt er auch schon 6 Jahre in Untersuchungshaft, der Markus Braun.
6 Jahre sind schon? Ja. Unglaublich.
Er hat sich schon beschwert, dass er natürlich seine Familie sehr selten sieht, nur einmal im Monat dürfen.
Naja, es ist schon die Österreich-Frist. Nein, es ist schon die Hauptverhandlungen. Also bei der Hauptverhandlung gibt es ja keine Frist mehr.
Ja.
Also in dem Sinne.
Ist schon die Angst.
Ja, genau, so ist es schon die Hauptverhandlung. Aber wie gesagt, wäre in Österreich, glaube ich nicht, dass da jemals im Haft gewesen wäre. Ja, vor allem die Österreicher hätten dann das Verfahren von Deutschland herziehen müssen und das hätte lang gedauert.
Ja, aber wie gesagt, der Herr wird voraussichtlich ausgeliefert werden, früher oder später. Ja. Und das Verfahren wird natürlich in Wien geführt werden.
Da muss man sehen, was das sagt.
Da dort zuständig. Aber es ist, muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein Femizid. Ja,
natürlich.
Es ist auch verwunderlich, dass das
verstehe ich
keine
nicht,
Proteste gegeben hat.
Genau so ist es. Von niemandem. Ja, genau so ist es.
Ja. Genau so ist es. Und der 24-Jährige, der war ja ein Mitbewohner von ihr. Ja? Also dadurch natürlich ist der Tatverdacht ziemlich groß. Ne?
Ja, also es ist zumindest ein Erschwerungsgrund, im gemeinsamen Haushalt leben.
Gut, vielleicht hat er einen Schock bekommen und deshalb geflüchtet.
Ja, es sind Spekulationen.
Vielleicht ist er auch beruflich unterwegs.
Also als Verteidiger
kann er ja woanders auch auftreten.
Als Verteidiger heißt das nicht zwangsläufig, weil er geflüchtet ist, er gleich der Täter.
Nein, ist das überhaupt nicht. Genau. Das ist psychologisch absolut erklärbar. Mhm. Nicht? Also wenn man da plötzlich eine Leiche sieht oder es was Schreckliches, ein Blutbad passiert, da sind sehr viele Menschen, die dann weil sie Angst haben, es könnte ja
genau so ist es.
Ich will lieber nichts damit zu tun haben.
Das ist ein interessanter Aspekt, also dass es eben sehr oft der Fall ist, dass Verdächtige dann plötzlich verreisen. Ja. Und das steckt dann dahinter. Also
Flucht heißt nicht gleich Täterschaft.
Absolut sagen, nicht, ja.
Also kann auch sein, dass einfach nur jemand, der davon betroffen ist, trotzdem irgendwie es ihn wegzieht, auf seine Art Reaktion, die da oft passiert.
Das ist richtig, ja.
Hm. Nein, das ist psychiatrisch erklärbar. Ja. Das sind so Fluchtreflexe. Ja. Mhm. Ich will nichts damit zu tun haben. Es ist eine Angst. Das ist absolut psychiatrisch erklärbar. Also ich habe auch so Fälle, wo das auch so wirklich passiert ist, wo der nichts damit zu tun hat. Mhm. Ja. Also beispielsweise bei einem sogenannten Sexunfall, ne? wo eben auch jemand zu Tode kommt, hat es auch so einen Fall gegeben und der ist dann eben auch, hat nicht die Polizei alarmiert und nicht die Rettung, der war eh schon tot und hat dann eben auch, ist auch geflohen, gell? Also das gibt's.
Das ist richtig.
Mhm. Jetzt haben wir noch einen anderen interessanten Fall, den haben Sie auch angesprochen, Herr Dorr. Und da geht es eben wieder, wir hatten ja zuletzt den Fall in Hirtenberg eines Insassen, der verstorben ist. Jetzt ein weiterer Fall in der Justizanstalt Josefstadt. Und da geht es um einen Häftling, der ist im August des Vorjahres verstorben aufgrund von Medikamentenvergiftung. Geht es hier auch, wird ermittelt von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen fahrlässiger Tötung und Amtsmissbrauch in diesem Fall.
Aber da kann man, glaube ich, nicht sagen, dass irgendwas in der Justizanstalt schiefgelaufen ist.
Nein, ich glaube, das war ein brisanter Fall.
Oder? Ja, so wie ich gelesen, ich gelesen habe, also ich habe auch noch aus der Zeitung, wie ich gelesen habe, ist er ja in die Klinik gekommen.
Genau.
Und die Klinik hat festgestellt, dass kein Medikamentenmissbrauch vorliegt. Er dann aber interessanterweise x Stunden unansprechbar war und dann letztendlich gestorben ist. Also wo der Fehler passiert ist, glaube ich, kann man noch nicht sagen, muss ermittelt werden.
War ja auch eine längere Geschichte, da ging es um Sexualdelikte, die ihm vorgeworfen sind.
Und auch mit einem EU-Haftbefehl, glaube ich, hätte er nach Irland kommen sollen.
Genau. Großbritannien ausgeliefert werden sollen und das wollte er aber nicht. Und er hat sich jetzt in mehreren Situationen, wenn man sich das durchliest, also mit Händen und Füßen unter Anführungszeichen
vielleicht war diese Medikamenteneinnahme ein Protest dafür, dass er ins Krankenhaus kommt und die haben das offensichtlich, ich weiß nicht, ob sie es erkannt haben oder auch nicht, das ist sehr viel im Ungewissen.
Ja, also da kann man jetzt, es ist einfach auch eine schwierige Situation für Justizwache.
Aber das ist mit Hirtenberg überhaupt nicht vergleichbar. Nein. Der Fall ist mit Hirtenberg nicht vergleichbar. Wenn ich mir das Hirtenberg angeschaut, gibt es eine Anfrage von der ehemaligen Justizministerin Zadic. Da wurden beim Opfer zahlreiche Gesichtsschädelbrüche, Brüche am rechten Oberkiefer festgestellt, Kehlkopfbruch festgestellt. Und da hat eine Kommission gesagt, dass das vermeidbar gewesen wäre. Dafür brauche ich keine Kommission, weil Gewalt ist immer vermeidbar. Also das muss wirklich aufgeklärt werden, weil ich glaube, anfangs hat meine Mutter mitgeteilt, dass er ein Herzinfarkt gestorben ist. Also das sind Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und was mich besonders gestört hat diese Woche, war, dass der Gewerkschaftschef, der glaube ich von den Justizbeamten, im Radio gesagt hat, naja, es gibt ja psychisch Kranke und das ist bekannt, dass sich die es Verletzungen selbst zufügen. Das war wirklich erschüttert, dass in dem Zusammenhang
solche sowas Verletzungen gesagt. Kann man sich
na, kann man ja nicht selbst. Zufügen. Genau so ist. Also ich war da sehr erschüttert, dass das so. Es ist so rübergekommen. Ich hoffe, er hat es nicht so gemeint, aber es ist so rübergekommen, wo ich schon gedacht habe: Warum sagt da niemand von den Journalisten was, dass das ja ganz ein anderer Fall ist? Natürlich stimmt, dass das psychisch Kranke sich oft selbst verletzen, aber das sind ja keine Selbstverletzungsfolgen. Mhm. Das weiß jeder. Und der Strafvollzug, ich war jetzt gestern wieder einen Häftling besuchen in Josefstadt, der hat jetzt eine Blutvergiftung bekommen aufgrund von Bettwanzen. Man muss sich das einmal vorstellen. Eine Blutvergiftung aufgrund von Bettwanzen. Und er hat mir gesagt, das sind solche Zustände, dass sich die Leute im Sommer in der Hitze mit 40 Grad zweimal in der Woche auch 5 Minuten duschen dürfen. Das sind Zustände, die nicht menschenwürdig sind.
Das ist nicht mehr eigentlich Mitteleuropa. Gell?
Das ist aber richtig, das hört man öfter, dass eben dort die Zustände schon lange schlimm sind.
Ganz, ganz schlimm. Ja. Und da muss was geschehen. Und da ist die Justizministerin schon gefordert, was zu tun.
Auf jeden Fall. Gerade in einem Land wie Österreich dürfte man solche Zustände nicht vorfinden, auch nicht in einer Justiz.
Ich meine, Menschen in Untersuchungshaft
Das sind ja oft auch Unschuldige.
Genau so ist es. Schuldige behandelt.
Und die Fußfessel, du weißt selber, wenn jemand im Gefängnis sitzt, dauert das mittlerweile 4 bis 5 Monate, dass du Fußfessel bekommst. Das ist ja ein Wahnsinn. Wenn du draußen bist, ist es egal. Aber wenn du drin bist, ist es schon eine Wahnsinnszeit. Also offensichtlich fällt es total am Personal.
Ja. In diesem Fall nicht nur am Personal, sondern an der ganzen Infrastruktur.
Ja, natürlich, an allem.
Natürlich, Infrastruktur, es ist alles veraltet, es ist eben alles verwanzt, es sind natürlich auch haufenweise Kakerlaken dort. Ja.
Und wir Anwälte haben immer gesagt, forensisch-therapeutisches Zentrum klingt schön, nur es gibt keine richtigen Einrichtungen dafür. Und nur ganz wenige.
Das war ja in Hirtenberg das Problem. Also er war psychisch krank und er hätte eigentlich in eine Anstalt für psychisch Kranke.
Nie dorthin dürfen.
Sind ja auch die Beamten überfordert. Dann
natürlich sind sie überfordert.
Mit diesen Leuten sind sie natürlich auch wieder überfordert. Dann passieren
aber vor allem, wer ist verantwortlich, dass man ihn dorthin bringt? Das ist die Frage. Das muss man auch mal nachgehen.
Der Fisch immer beginnt am Kopf zu stinken.
Trotzdem ist das nicht tolerierbar.
Nein, das ist natürlich nicht tolerierbar und da wird es ja hoffentlich auch verfolgt.
Mich wundert, warum so lange das dauert. Ich meine, das ist, glaube ich, im Dezember passiert. Warum das so lange dauert? Man könnte schon längst irgendwas vorlegen, ein Ergebnis.
Naja, es gab ja diese Untersuchungskommission jetzt zu Hirtenberg, die festgestellt hat, natürlich gibt es systemische Mängel. Ja,
das wissen wir alle.
Das wissen wir alle.
Das war mal keine Kommission.
Genau. Aber jetzt ein halbes Jahr später.
Aber der Leiter der Kommission hat was sehr Interessantes gesagt. Der Leiter der Kommission hat gesagt...
Das wäre verhinderbar gewesen.
Nein, das ist klar, Gewalt ist immer verhinderbar. Ja. Aber er hat was Interessantes gesagt. Wir haben im Verhältnis zu Deutschland oder Schweiz 50 bzw. 40% mehr Leute in Haft als die anderen. In gemessen an der Einwohnerzahl. Und das soll uns schon zu denken geben. Mhm. 50% mehr als in Deutschland und 40% mehr als in der Schweiz.
Und das bringt uns zu einem interessanten Punkt, das nämlich diese Woche auch Thema war. Da hat nämlich ein FPÖ-Abgeordneter im Parlament unter anderem das gefordert, dass man eben jetzt versuchen soll. Es gibt ja, Sie werden das wissen, aber es gibt ja anscheinend schon ein Abkommen mit EU-Staaten, dass man EU-Häftlinge in ihre Heimatländer
Das gibt es ja schon lange. Das ist ja nichts
Neues.
Und
das fordert man jetzt aber auch für Drittstaaten. Ja. Vor allem für Syrien und Afghanistan.
Ja, wie soll das funktionieren? Die werden sagen, nein.
Sind wieder ganz weltfremde.
Ja. Aber auch andere Länder, zum Beispiel Serbien. Also es sind extrem viele, kommen aus Serbien.
Nein, das wird nicht funktionieren, weil die werden sagen, nein, danke. Ja. Die Häftlinge brauchen wir nicht. Das ist das Problem. In der EU gibt es schon länger. Aber wie gesagt, es ist offensichtlich an Bürokratie, scheitert es dort auch, weil es dauert dort ewig.
Ja, das ist einfach unrealistisch, nicht? Das ist alles nur Papierkram. Das sind Ideen, die aber letztlich nicht verwirklichbar sind. Ist eigentlich schade darum. Ja.
Wobei diese Politiker voll und ganz davon überzeugt sind, dass es sehr wohl verwirklicht ist.
Dann soll er uns zeigen, wie er das macht. Dann soll er uns zeigen. Fordern kann ich viel.
Weil die werden,
umsetzen ist
die
was wollen, anderes.
Die nicht haben dort, ganz einfach. Ja.
Umsetzen ist was anderes.
Ja. Genau.
Aber selbst, es ist ja auch die Frage, selbst wenn man sie zurückschicken könnte, ob die dann dort in Haft kommen oder ob das Land dann sagt, was der jetzt im Ausland gemacht hat, ist mir egal.
Ja. Diese Garantie hast du nicht.
Das ist ja auch noch ein Problem.
Es ist ja eher so, wir sind das Problem los, meinen gewisse Politiker.
Ja, weil wir diese Überbelegung haben.
Dass die dann vielleicht
haben,
wieder daherkommen. Und das ist eine ganz andere Frage.
Aber die Überbelegung ist ja Thema. Jetzt hat ja die Justizministerin zuletzt, wollte sie ja sogar Häftlinge entlassen. Was hätten Sie dazu gesagt, mit minderen Strafen?
Naja, das war ein bisschen unausgegoren, glaube ich, der Vorschlag, weil ich weiß nicht, wie das hätte beurteilt werden sollen, wer jetzt enthaftungswürdig ist sozusagen. Also auf alle Fälle, man hat ja das Gesetz insofern geändert bei der bedingten Entlassung, dass man die Generalprävention, also die Abschreckung von dass man dieses Täter-Datum nicht mehr macht, dass die Allgemeinheit weiß, es gibt eine Sanktion, wenn man eine Straftat macht. Das hat man abgeschafft und hat nur mehr die Spezialprävention, das heißt für sich aus, dass du sagst, ja, der Täter muss wissen, dass er das nicht mehr tun darf und soll in Zukunft von Straftaten abhalten, deswegen ist im Gefängnis, aber das hat man leider nicht in der Richterschaft umgesetzt, weil die Hälfte der Richterschaft sagt, nein, es bleibt jetzt dabei, trotzdem nur 2/3, das ist das Problem. Wirklich, es ist ein Problem und das ist eine unterschiedliche Rechtsprechung bei uns in Österreich und vor allem das Obergericht sagt dann immer, Nein, verwendet jetzt dieselben Argumentation, die sie für die Generalprävention verwendet hat, für die Spezialprävention.
Ja, wobei nur aus alleinig generalpräventiven Gründen kann jemand nicht weiter festgehalten werden. Das ist ja das. Ja, aber die generalpräventiven Erwägungen spielen schon eine Rolle, aber man kann jemand nicht, weil das wurde ja sehr oft argumentiert, ja, aber, der ist nicht mehr gefährlich.
Ja, weil das, jetzt hat man das gestrichene Generalprävention laut
genau,
Gesetz.
Also zumindest genau, richtig. Also,
nur das Problem ist, ich hätte das Gesetz anders gemacht. Ich weiß nicht, ob du dazu stimmst. Ich hätte das Gesetz gemacht, Strafrahmen bis zu 5 Jahren, minderschwere Delikte. Ersttäter ist zu entlassen nach der Hälfte. Man hätte ein ist, schreiben Sie nicht kann oder wie.
Ja, kann
oder
ist
soll,
immer, weil,
sondern
ja,
ist.
Aber das ist halt immer schwierig, dieses richterliche Ermessen einzugreifen.
Aber hätte man das so gemacht mit ist, wäre es vielleicht besser
aber
gewesen.
Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon ein positives Beispiel gehabt. Ich glaube, am Montag bei der Berufung wurde die Strafe eben tatsächlich in eine bedingte umgewandelt, weil eben so eine unbedingte Strafe, aber auch wegen einer kleinen Vermögens.
Das ist aber nicht...
Ja, und die Richterin hat aber genauso argumentiert, ich sehe das auch als politisches Signal und deshalb bin ich der Meinung, unser Gefängnis ist ein überbelegt und wegen solchen Kleinigkeiten hat sie nicht gesagt, nicht? Aber es war ja letztlich ein Kaufhausdiebstahl, sie ist natürlich Wiederholungstäterin gewesen, aber trotzdem hat sie die Strafe dann in eine bedingte umgewandelt.
Aber wenn, genau mit dem wenn der Gesetzgeber konkretere, gescheitere Gesetze macht, wird das leichter umsetzbar sein.
Und dann, was sollte man dann da ändern? Weil, wie gesagt, wenn es jetzt für Kaufhausdiebstahl dann kein Gefängnis mehr droht, dann denken sich halt viele...
Droht schon noch, so ist es nicht.
Ja. Oder wenn man das ändern würde, dass es nicht mehr droht. Ja? Oder wenn man sagt, wegen so Kleinigkeiten kommt man jetzt noch nicht ins Gefängnis.
Nein, es kommt oder beim ersten Mal kommst du ja jetzt auch schon ins Gefängnis. Nein,
natürlich,
ja. Nein, also im Thema, wie eben der Michi richtig sagt, indem man das eben klar formuliert, und indem man auch wirklich Ist-Bestimmungen dabei... Kann-Bestimmungen ist halt dann immer ein großer Ermessensspielraum. Und da gibt es halt natürlich Richter, die es vielleicht eher so auslegen und andere Richter wiederum sind halt von anderen,
Es gibt ja gar so einen schlechten Vorschlag, dass man sagt, okay, die Leute, die wenig Strafen bekommen, also für die Haft, wenig Haftstrafen, geringe Haftstrafe, dass die gemeinnützige Arbeit leisten sollen. War ja gar nicht so
dumm. Das ist eine neue Idee, das ist nicht schlecht. Ne?
Ja, aber das gibt es aber auch schon länger.
Ne? Ja, aber also ich finde das...
Ja, die Diversion, das ist eh schon lange.
Diversion, aber wenn man halt ein bisschen mehr macht, dass die Diversion, sozusagen, was nicht mehr diversionsfähig ist, dass man sagt, okay, man macht gemeinnützige Arbeit im Krankenhaus irgendwo.
Und ist halt dann wieder die Frage, wer überwacht das? Das ist halt auch wieder administrativ.
Naja, bei 3-4 Monaten braucht man niemanden überwachen, glaube ich.
Die Diversion funktioniert schon ganz gut. Auch die gemeinnützige Arbeit.
Letzte Frage, sind Sie zufrieden mit dem Justizbudget? 30 Millionen soll es für den Ausbau der Anstalten geben, 30 Millionen für die private, für die Krankenversorgung der Patienten. Kurze Antwort von Ihnen beiden.
Naja, ich glaube, dass die Justiz noch immer zu wenig Geld hat. Ja?
Also, immer noch zu wenig.
Ich glaube nicht ausreichend, obwohl die Justiz von der Pauschalgebühren schon sehr gut lebt, im Zivilverfahren von den großen Pauschalgebühren. Also ich verstehe es nicht, warum man da eine Knappheit hat, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, brauchen wir gar nicht diskutieren.
Auf dem heißen Stein. Danke Ihnen fürs Kommen und Ihre Zeit.